Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Anna-Sophie Herken unser Gast. Sie ist Vorstand in der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und qua ihres Jobs wahnsinnig viel im Ausland, vor allem in Afrika, unterwegs. Sie hat eine internationale Karriere schon hinter sich. Sie war für die Allianz viele Jahre tätig, auch dort auf unterschiedlichen Kontinenten unterwegs. Sie hat schon in China gearbeitet, sie hat schon in den USA gearbeitet, und ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge mit dir. Herzlich willkommen, liebe Anna.
Danke, Andrea, ich freue mich auch sehr. Schön, dass wir endlich sprechen.
Absolut. Du bist ja ein Tausendsasser, du bist viel unterwegs, du hast immer sehr, sehr herausfordernde Jobs gehabt in deinem bisherigen Berufsleben. Und ich nehme an, so wie ich dich kenne, das geht auch so weiter. Und ich bin schon total gespannt, welche drei Werte dich durch dieses Leben begleiten. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe irgendwie lange überlegt, was sind nochmal Werte und was kann ich da mitbringen? Wahrscheinlich habe ich viel mehr Sachen. Also ich habe drei Sachen für heute dabei. Das ist zum einen hier den Fokustitel, das ist eine Titelgeschichte. Die haben wir gemacht, die steht für mich so für Mut, Freiheit, menschlich sein, Gerechtigkeit, Werte einstehen. Das war jetzt schon viel mehr als drei. Dann habe ich einen Stoffanhänger, den habe ich aus Mumbai von einem Projekt, an dem ich mal gearbeitet habe. Auch da kann ich ja nachher was zu sagen, für da steht auch wieder so diese Gerechtigkeit und so. Und dann habe ich, weil heute das so gut passt, eher zufällig, so ein schwedische Lussekatte. Das sind so eine Gebäckarten, weil heute in Schweden Santa Lucia ist. Und auch damit verbinde ich ganz viel sozusagen an Bescheidenheit und Gleichheit und auch so anderen Sachen, die mir ganz wichtig sind im Leben.
Das klingt total spannend. Mit was magst du starten? Vielleicht mit dem Fokustitel?
Machen wir, ja, gerne.
Ja? Ja, du hast dich ja mit diesem Titel da ganz rausgewagt. Ne? Erzähl vielleicht mal kurz, worum es geht.
Ja, das geht darum, dass ich zusammen mit zwei anderen Frauen, dass wir zusammen vor so knapp anderthalb Jahren eine Initiative gegründet haben, die heißt Die Nächste. Und die hat sozusagen zum Ziel, das Thema häusliche Gewalt zu thematisieren und auch so in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Mhm. Und das Besondere an der Initiative ist, dass das alles oder dass wir alle Betroffene waren. Mhm. Und wir haben damals dann überlegt, wie können wir es schaffen, dieses Thema zu positionieren? Das war ja immer so ein, so ein Grauzonen-Thema, wurde immer so an den Rand der Gesellschaft geschoben, hat immer gesagt, das passiert doch hier nicht. Mhm. Und wir haben uns gesagt, wir müssen irgendwie so einen ganz großen, wir haben es immer den Big Bang genannt, wir müssen einen ganz großen Start machen, damit die Leute aufwachen und wissen, wow, das passiert irgendwie jeder dritten Frau in Deutschland, das passiert allen Frauen. Und da haben wir uns damals mit dem Fokus zusammengetan und haben eine große Titelgeschichte gemacht. Und das war so inspiriert von der Titelgeschichte des Sterns damals, wo Frauen ja so sich gezeigt haben, gesagt haben, wir haben abgetrieben. Ja. Und wir haben gesagt, wir brauchen sowas in der Art. Und wir haben dann 45 Frauen, sehr unterschiedliche Frauen und Betroffene, zusammengekriegt, die alle sehr mutig waren und gesagt haben, wir gehen zusammen auf den Titel. Und da ist eine, finde ich, sehr gute Geschichte draus geworden. Und ja, das war so unser Kick-off unserer Initiative zu dem Thema. Und seitdem sind wir da sehr aktiv.
Du hast schon angesprochen, das steht für dich für Mut. Ich finde das total bewundernswert, weil das ja wirklich eine sehr, sehr, sehr persönliche Geschichte ist, die du da nach außen trägst. Das macht dich auch verletzlich, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das war auch so ein, das war, glaube ich, einerseits so der Impuls, wieso wir das gemacht haben, oder auch ich das gemacht habe. Andererseits war das auch so das Hindernis, weil es war, also ich kann das für mich sagen, ganz klar, ich war immer in so sehr sichtbaren Leadership-Positionen, damals auch noch bei der Allianz, und habe mir so gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir diese Verletzlichkeit als Führungsperson verstecken.
Verstecken, ja.
Und auch diese Scham, ne? Das ist ja Verletzlichkeit, Scham, das ist so. Und das Interessante ist ja auch, dass uns allen, aber mir auch, von fast allen Seiten immer geraten wurde, mach das nicht öffentlich, das schadet dir. Dann, weißt du, das könnte so auf dein Image als die tolle Führungsperson irgendwie negativ abblättern. Und ich dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt reicht's. Also ich fühle mich auch in der Pflicht, was zu sagen. Ich bin so privilegiert und es kann nicht sein, dass wir uns als Führungspersonen nicht menschlich und verletzlich zeigen dürfen. Mhm. Und das war auch so ein Treiber zu sagen, jetzt erst recht.
Mhm. Und wie waren denn dann tatsächlich die Reaktionen? Hatten die Leute recht, die gesagt haben, Mensch, das kann negativ kommen? Gab es negative Reaktionen?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich weiß man ja immer nur das, was einen erreicht, kann man einschätzen. Ich weiß nicht, ob die Leute da meinen, ist die bescheuert. Ja. Also ich fand, dass im Vorfeld war das unfassbar schwer, weil wirklich von allen Seiten kam dieses Silencing, nennt man das ja, ne? Dieses macht nichts, und das ging uns allen so. Aber als es dann raus war, war es zum einen ja auch sehr befreiend, weil ich dachte, das passt zu mir, das, so bin ich und ich bin eben so, und dann könnt ihr ja weggucken. Und ich habe eher vernommen, dass wir sehr, sehr viel Unterstützung bekommen haben. Und auch, was erschreckend ist, ich habe damals auf LinkedIn aus meinem Netzwerk, und da sind ja viele Frauen wie wir, sehr erfolgreich, sehr sichtbar, unglaublich viele Zuschriften bekommen, auch von Frauen, die gesagt haben, ich auch, und danke, dass ihr das macht.
Ja.
Insofern fand ich es eigentlich eher ermutigend, und ja, und habe dann aber auch ganz schnell entschieden, wenn jemand das doof findet, dann ist es sein Problem und nicht meins. Und auch dazu zu stehen.
Und hast du den Eindruck jetzt nach doch einer gewissen Zeit, dass das was verändert hat im Land? Denn wir haben ja zum Beispiel immer noch kein Gesetz.
Ja, ich glaube schon. Also zum einen muss ich natürlich sagen, ist es schön. Ich bin ja dann jetzt auch bei einer Organisation, bei der GIZ, wo das Thema überhaupt Gewalt an Frauen in unserer Arbeit global enorm wichtig ist. Also insofern passt das auch sehr gut zusammen.
Das passt dazu.
Das passt sehr gut. Das stärkt, finde ich, sowohl mich persönlich als auch unsere Arbeit. Und im Umfeld nehme ich eine große Veränderung wahr. Es ist natürlich nicht alles auf unsere Initiative zurückzuführen, aber wir hatten jetzt gerade am 25.11., das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen, eine sehr schöne Veranstaltung, wo dann auch zwei Ministerinnen da waren, die auch nochmal gesagt haben, dass durch die Initiative, dadurch, dass Betroffene aus, ich sag mal, allen Schichten sich zeigen, natürlich schon ein anderer Diskurs entstanden ist. Und auch die Frage über, wer sind die Täter, und dass das eben nicht mehr so dieses, das war ja davor immer, die mediale Darstellung war ja immer ein graues, trauriges Opfer mit blauem Auge und von einem Plattenbau, sage ich mal so sehr plakativ.
Ja.
Und eine Berichterstattung, wo es dann immer hieß, Mord aus Liebe oder Drama aus Eifersucht. Und das hat sich, glaube ich, schon geändert. Aber natürlich im Zusammenspiel mit allen anderen, die sich da engagieren.
Ja, das ist richtig. Und ich lese auch und ich nehme auch öfter wahr, dass das Wort Femizid jetzt gebraucht wird, auch wenn es sozusagen ins Extrem dann geht. Und nicht mehr nur, wie du sagst, Beziehungstat oder irgendwas Verharmlosendes.
Was vielleicht auch nochmal, finde ich, im Kontext der jetzt der Initiative vielleicht nochmal ganz interessant ist, dass viele von uns in, ich sag mal, sind sehr starke Persönlichkeiten, vielen Führungspositionen. Und ich finde ja auch nochmal so diese Thematik auch interessant, ob das jetzt unser Thema ist oder ein anderes. Ne? Dieses, kann ich als modernes Führungsbild menschlich sein, Verletzlichkeit und Schwäche zeigen? Und das finde ich eben auch, das war auch so ein Treiber zu sagen, wir sind nicht mehr in den 50er Jahren, wo da so dieser, ich sag mal, der starke weiße Mann sitzt, sondern das gehört dazu. Und ich finde das auch eigentlich ein Teil unserer Verantwortung, dass wir unsere Menschlichkeit und Verletzlichkeit zeigen. Das ist für mich modernes Führungsverständnis.
Da stimme ich dir total zu. Und ich habe meine Beobachtung ist auch in den letzten Jahren, ist ja da viel auch drüber gesprochen worden. Es wurde viel thematisiert, auch dieses moderne Leadership, dass es anders aussieht als, in, wie du sagst, in den 50ern. Und jetzt habe ich manchmal den Eindruck, wenn man gerade so die politische Landschaft anguckt, dass so dieser große Leader, der große Führer, der vorne weg marschiert und für die anderen entscheidet, was gut ist und was nicht, ohne sie zu fragen, dass das wieder zurückkommt, oder? Ich finde das ist, gruselig.
Ja, das ist schon so dieses Strongmanship, ne? Das ist schon... Ja. Ein enormer Backlash. Aber ich finde es umso wichtiger, dass wir diese Themen sichtbar weiter vorantreiben und dass, wenn wir führungspersönlich oder Führungspersonen oder Stellen innehaben oder eben auch eine gewisse Öffentlichkeit, dass wir das nutzen. Und dass wir sagen, nein, das ist kein Widerspruch, sondern strong womanship ist, erfolgreich zu sein und aber auch sich menschlich zu zeigen. Und diese Menschlichkeit irgendwo auch zu, genau, empathisch, menschlich.
Ja.
Also ich finde, wir müssen jetzt gerade zum Gegenbild setzen.
Absolut. Sag mal, damals, als diese Sterngeschichte ist, ja, hat die Frauenbewegung einen richtigen Push gekriegt. Würdest du dir das für jetzt auch erwarten, erhoffen? Gerade in diesen Bedingungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
Ja, ist interessant, ne? Auch mit dem Prozess, der jetzt gerade in Frankreich ja auch stattfindet, wo ja auch so dieses nochmal eine ganz andere Dynamik ist. Ich würde mir das sehr wünschen. Also ich glaube, es tut sich viel Kleines, aber dieser große Push, ich glaube, den brauchen wir. Wir denken auch viel drüber nach, was man da machen kann. Das ist gar nicht so einfach, ne? Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Also dieser Push und dieses, was zusammen zu machen. Weil das sehe ich auch, dass wir natürlich sehr viel so fragmentierte Gruppen haben, die sich wirklich toll einsetzen. Aber ich mich dann auch immer frage, reicht das eigentlich?
Ja, das stimmt. Und gerade dieses Thema häusliche Gewalt ist ja was, eines, das wirklich unabhängig von irgendwelchen politischen Einstellungen ist. Unabhängig, wie du sagtest, von Schichten. Es ist eben nicht nur im Plattenbau, es ist auch in der Villa. Das ist ja was, was wirklich alle Frauen interessieren muss.
Genau, das ist es auch so, dass wir in der Zusammenarbeit auch mit Abgeordneten, da sind wir wirklich in sehr gutem Austausch, unabhängig von sozusagen welcher Partei sie kommen. Also da ist sehr, sehr viel Empathie, sehr viel Willen, was zu ändern, aber es ist genau wie du sagst, was braucht es so als den großen Hebel? Und da weiß ich auch noch nicht, was da eigentlich passieren muss.
Ja, lass mich nochmal zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Du sagst ja auch, Verletzlichkeit ist auch in deiner Führungsfunktion wichtig. Wie machst du denn das persönlich? Weil es gibt gar nicht so viele Beispiele, die ich jetzt sofort im Kopf habe. Ich sage, da hat sich eine Führungskraft verletzlich gezeigt. Was machst du denn da konkret? Was sagst du? Was tust du? Wo scheint es bei dir durch im Alltag?
Ja, es ist eine gute Frage. Du musst wahrscheinlich mein Umfeld fragen. Ich denke da nicht viel drüber nach. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass mit dieser Initiative, aber vielleicht auch schon vorher, ich mir relativ früh auch gesagt habe, ich entscheide mich dafür authentisch zu sein. Und ich habe ob das jetzt Verletzlichkeit ist, aber ich habe auch früh schon in Umfeldern, wo das nicht immer einfach war, gesagt, so, ich habe zwei Kinder, ich muss die jetzt früh abholen. Also auch das war ja auch oft ein Stretch. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, so dieses, dieser Vorwurf, arbeitet die genug? Und ich habe relativ früh für mich entschieden, ich halte das, glaube ich, nicht aus, wenn ich da so einen Zwischenweg gehe. Ja. Und deswegen versuche ich immer eher, jetzt nicht so ostentativ, aber doch relativ klar, so dieses, so bin ich und das gehört dazu und das auch so durchzuleben, damit es mir einfach auch keine Energie, also so eine Mischung aus, ich will es machen, weil ich was verändern möchte, weil ich in der Position bin, aber auch sicherlich so ein bisschen früher dadurch motiviert zu sagen, ich muss ich sein, damit ich die volle Energie sowohl bei den Kindern als auch im Job habe. Und das ist so eine, vielleicht auch mit einer Verletzlichkeit verbunden oder mit dem Eingestehen. Ich bin da manchmal auch total zerrissen gewesen, als die Kinder klein waren. Damit hat das so angefangen. Und sich dann zu sagen, ihr könnt das jetzt alle doof finden, ihr könnt mich schwach finden, ich finde es nicht. Punkt.
Ja, spannend. Anna, was ist der zweite Gegenstand? Du hast gesagt, das war ein Anhänger aus Mumbai, richtig?
Ja,
was
genau.
Hast du da gemacht?
Der Anhänger ist
Kannst du den beschreiben ein bisschen?
Ja, das ist ein kleiner Anhänger mit so einem typischen, diese Stoffe, diese Mosaiken, die es oft in Indien gibt. Und das war ein Schlüsselanhänger, aber da fehlt jetzt schon die Hälfte. Den habe ich immer in so einer kleinen Schublade, wo ich so wichtige Sachen habe. Das war eins meiner ersten Projekte, als ich bei der Weltbank gearbeitet habe. Das ist schon ziemlich lange her, ich glaube 20 Jahre. Und da war ich für die Weltbank in einem Projekt in Mumbai, einem großen Infrastrukturprojekt. Und ich war in der Position, ich habe bei einem, das hieß Inspection Panel, bei einem Organ gearbeitet, wo wir gesagt haben, wir helfen Menschen, die durch große Weltbankprojekte Nachteiliges erleben, also die geschädigt werden. Und das war damals so ein Projekt, das war so ein Relocation-Projekt, wo Leute oder Hunderttausende von Menschen aus den Slums nahe von so Bahngleisen und Straßen resettelt, also umgesiedelt wurden an den Stadtrand und da unglaubliche Nachteile erlitten haben. Und ich war sozusagen in meiner Funktion da, ich sag mal, denen zu helfen, also sozusagen mit denen durchzugehen und diese Nachteile nach Washington zurückzubringen und dafür zu sorgen, dass sozusagen, dass die kompensiert werden, dass deren Lebenssituation verbessert wird. Und das war so mein erstes, sag ich mal, Hardcore-Projekt, wo ich dann auch wirklich viel vor Ort war. Und das ist sicherlich auch so der erste Stein dafür gewesen, dass ich jetzt eben bei der GIZ bin und das auch für mich irgendwie eine sehr wichtige, befriedigende Arbeit ist. Und ich glaube, ich habe diese Anhänger habe ich damals bekommen von einer Gruppe Frauen, so als vielleicht als Dank und eine Gruppe Mütter. Und wieso mir das, glaube ich, oder wieso ich da an Werte denke, ist, dass das für mich so, also klar, so dieses Gerechtigkeitsthema wieder, so dieses, es kann doch nicht sein, dass so die Juristin in mir, aber auch, ich weiß nicht, ob das ein Wert ist, aber diese Neugierde zu schauen, also auf die Leute vor Ort zu hören, weil das hatten wir, hatten dieses Projekt, oder nicht wir, aber die Weltbank, aus Washington in bestem Willen geplant. Und es hatte so schlimme Folgen für die Leute vor Ort. Und ich glaube, das ist was, so dieses sich dahin zu gehen und hinzuhören mhm. und nicht lauter Annahmen zu treffen. Mhm. Also ich würde das vielleicht so als Offenheit benennen. Mhm. Und das ist auch was, wieso ich die GZ ja auch so toll finde, weil wir ja ganz viel vor Ort arbeiten. Wir haben ja die meisten mhm. Mitarbeiter dann auch vor Ort. Dieses nicht anzunehmen, das ist das, was gebraucht wird, sondern wirklich sich dahinzusetzen, das aufzunehmen. Und das ist mir damals so klar geworden, wie wichtig das ist. Mhm. Und das ist so, ja, und das war auch eine total spannende Zeit natürlich. Und ich habe ja viele tolle Leute kennengelernt, aber das ist ja hängen geblieben.
Mhm. Was war denn dein Antrieb? Du sprichst jetzt gerade von den Anfängen deiner Karriere. Ja. Und du warst schon von Anfang an sehr, sehr international. Du warst immer in der ganzen Welt unterwegs, wo sich viele in dem Alter gerade mal ins Nachbarland getraut haben. Was hat dich da getrieben? Was war die Ambition?
Ich bin ja so total neugierig. Ich habe ja auch tausendmal studiert und alles. Ich würde am liebsten die ganze Zeit immer lernen. Und ich glaube, das war das. Und ich weiß es nicht. Ich wollte doch immer zu UNO früher. Und das war, glaube ich, so diese Mischung aus Neugierde und Gerechtigkeit. Und ich komme jetzt auch eher, bin vielleicht auch eher so sozialisiert aus so einem sozial sehr engagierten Elternhaus. Das war so dieses, weiß ich nicht, was Gutes tun, Gerechtigkeit auf der Welt. Und dann eben gemischt natürlich auch mit einer Neugierde, die ich hoffe, ich bis heute habe.
Ja. Und wenn du jetzt nochmal auf das Projekt in Indien schaust, konntest du Gerechtigkeit dort schaffen oder ihr als Gesamtprojekt? Ist das möglich überhaupt? Das ist ja eine ganz hohe Ambition, die man hat.
Ja, also jetzt ich alleine natürlich nicht, aber jetzt als Team glaube ich schon, dass wir wir konnten keine Gerechtigkeit schaffen. Natürlich waren wir zu unbedeutend, aber mehr Gerechtigkeit für ganz konkrete Menschen, also für Tausende von Familien, die zwar die in den Slums wohnten, aber da ja auch irgendwo ihre Jobs hatten und ihre sozialen Strukturen, und denen das wiederzugeben und sicherzugehen, dass sie sozusagen wohnen, wo sie arbeiten können, wo die Kinder zur Schule gehen können, all das. Also ich glaube, für die einzelnen Personen in dem Moment konnten wir ein Mehr an Gerechtigkeit schaffen, aber sicherlich nicht die Gerechtigkeit, die es gebraucht hätte.
Wie sind das in diesen Jobs, wo du kommst ja immer sozusagen als eine Instanz von außen in ein Land rein? Ist es nicht sehr, sehr schwierig, genau zu verstehen, was überhaupt die Bedürfnisse sind und wo diese Gerechtigkeit ansetzen muss? Wie gehst du da vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Learning da aus Mumbai. Das ist, also in meiner jetzigen Rolle ist es ja auch, ich bin ja unter anderem für Afrika zuständig, natürlich so, dass ich da ankomme und nicht sagen kann, was ist da wirklich vonnöten. Aber dadurch, dass wir Teams vor Ort haben, wirklich tolle Teams, die ganz eng mit den Partnern da arbeiten, also ob das NGOs sind, ob das Regierungsorganisationen sind, habe ich natürlich Leute, die mir genau das vermitteln können. Also ich selber finde das sehr schwierig, das rauszubekommen, aber ich habe natürlich super gute Leute. Und das Schöne ist eben, die sind vor Ort. Die sind da in den Netzwerken, in den Strukturen. Und die können das sehr, sehr gut einschätzen.
Und wenn du so das Gesamt drauf guckst, das Ziel, Gerechtigkeit zu schaffen, ist gigantisch, aber auch das Ziel, Ländern in der Entwicklung zu helfen, ist ja auch gigantisch, weil die Armut ja noch grassiert in vielen der Ländern, in denen du unterwegs bist. Macht dich das nicht manchmal auch irgendwie hoffnungslos traurig, dass du sagst, das ist ja irgendwie viel zu wenig, wir müssen mehr machen?
Naja, manchmal macht mich das fast so ein bisschen fast wütend, aber was mich fast mehr betrifft, ist, wenn wir dann so Diskussionen wie zurzeit haben in Deutschland, aber auch in USA und Europa, diese Frage, wie legitimieren wir unsere Arbeit in den Ländern, das finde ich dann fast schwieriger, weil ich so denke, also wieso haben wir diese Diskussion auch noch? Und natürlich frage ich mich manchmal, ist ja wie mit dem Mumbai-Beispiel, was du gefragt hast, schaffen wir wirklich Gerechtigkeit? Nein, aber wir versuchen in den Partnerländern was Positives beizutragen.
Ja.
Und im Worst Case, manchmal, wenn ich so denke, oh, war das jetzt genug, dann denke ich immer, aber was wäre denn die Alternative? Gar nichts machen? Also das, und deswegen, es gibt keine Alternative. Und es gibt immer mehr, was wir machen können und sollten. Aber sozusagen, ich hoffe, dass wir zumindest, oder ich bin mir sicher, dass wir mit dem, was wir machen, schon mal einen sehr guten Beitrag leisten.
Ja, absolut, absolut. Und gibt es so ein Projekt, wo du sagst, neben Mumbai, das war ein echtes Highlight für mich?
Arbeitsprojekte, die waren alle irgendwie, ich habe auch in Nigeria gearbeitet und so, aber letztendlich sind meine Highlights ganz viele. Also jetzt auch in der GZ. Ich habe natürlich Highlights im Alltag, wenn ich hier in Deutschland bin, aber vor allen Dingen, wenn ich war jetzt gerade in Kenia und konnte das Team treffen, das ist natürlich immer gerade, also wenn ich so sehe, was wir machen, dieses Greifbare, Sichtbare, und das ist so das, und wenn ich dann, da lerne ich natürlich auch immer wahnsinnig viel. Und klar, das freut, das ist so, würde ich sagen, meine Befriedigungsmomente. Ich so denke, wir machen was Tolles und es erweitert von uns allen den Horizont. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön.
Absolut. Und was sind Dinge, die wir lernen können? Du hast gerade Afrika genannt, du bist dafür zuständig. Was sind Dinge, die wir aus der afrikanischen Kultur hier unbedingt integrieren sollten? Gibt es da was?
Das kann ich gar nicht so sagen. Da müsste wahrscheinlich mal eher die Leute vor Ort fragen. Ich weiß nur, dass ich immer total beeindruckt bin. Also ich mache ja auch viele Digitalisierungsthemen und Entrepreneurship. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn ich da überlege, was die da machen. Und wir nennen das ja Leapfrogging, ne? Also dass die dann Entwicklungsstufen sozusagen überspringen und digitale Lösungen, ob das bei Gesundheit ist oder M-Pesa für Finanzen.
Richtig.
Dann denke ich immer so, dieser Bass und dieser Drive und mit was für tollen Lösungen und welcher Kreativität und Innovation. Also da denke ich oft so, wow, da können wir echt enorm viel lernen.
Ja, das stimmt. Ich hatte vor kurzem einen indischen Mentor in so einem Generation-Tandem und ich war total erstaunt. Der hat mir die indischen Apps gezeigt und sie waren alle clean, funktional und alles hat funktioniert. Und ich denke so, boah, können wir nicht hier ein bisschen Indien einführen?
Ja, also deswegen finde ich so dieses gegenseitige Lernen so wichtig, ne? Dass man so... Und das ist eben so dieses, einfach mit so einem Open Mindset da reinzugehen und zu schauen, wo können wir voneinander lernen und was kreieren. Das ist immer so, das finde ich so die Glücksmomente.
Das klingt sehr schön.
Ja.
Anna, was ist der dritte Gegenstand, der dritte Wert?
Ja, der dritte Wert, der ist ja schon so halb in meinem Bauch. Das sind Lussekatter, das sind so Safrangebäcke. Die gibt es in Schweden an dem Tag des Heute, Santa Lucia. Das ist da, wo diese Lichterkönigin kommt und mit den Kerzen auf dem Kopf. Manche kennen das
vielleicht. Sehr mystisch, oder? Ich stelle mir das sehr mystisch vor.
Ja, so ein bisschen, aber es ist irgendwie einfach so sehr traditionell auch. Das ist so ein fest verankert. Und da gibt es eben diese Safran-Gebäck-Art, die sonst, jedenfalls bei uns gab es immer nur an dem Tag oder in der Zeit. Und da verbinde ich so viel mit, weil ich bin ja Halbschwedin. Und ich verbinde damit zum einen natürlich, so die, sag mal jetzt, positiv Freiheit, Natur, mit meinen Kindern da Zeit verbringen und ich brauche sehr viel auch so Kinder um mich rum und also mein soziales Umfeld, aber vor allen Dingen auch, und das vielleicht auch nochmal so in der Frage, wenn man so in der Führungsposition ist, glaube ich, hat mich das sehr stark geprägt, diese Gleichheitsgedanke, das ist ja sehr, sag mal, ändert sich auch, aber eigentlich vom Grundsatz eine sehr gleiche Gesellschaft, auch mit so einem Wert, dieses du sollst nie denken, dass du was Besseres bist, alle sind gleich. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und damit verbunden auch was ganz stark Unhierarchisches. Also, weiß ich, man würde nie Herr oder Frau Doktor sagen und man nennt sich beim Vornamen und man ist eigentlich, wird ganz klar gelebt, alle sind gleich viel wert und alle sind gleich gut. Und das ist was mich, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt hat und was mich manchmal auch so in Deutschland in Führungspositionen nachdenklich gemacht hat, weil ich das auch immer sehr stark gelebt habe und dann auch manchmal dachte, verstehen die Leute das hier überhaupt oder brauchen, da haben die ganz andere Bedürfnisse, dass da vorne jemand steht und klare Ansagen macht. Also das ist ganz tief in mir und gleichzeitig habe ich da auch oft drüber nachgedacht, gerade in Deutschland.
Und Schweden ist ja auch ein Land, das fast bei jedem Thema als Vorbild genannt wird.
Ich weiß gar nicht, ob das zurecht ist. Aber so Paradies ist es dann auch nicht. Aber klar, die sind in vielen Sachen, haben sie gute Ansätze. Ja.
Aber hat sich dann nicht manchmal gejuckt, in Schweden zu arbeiten und zu leben?
Also ich habe da auch, wahrscheinlich wie alle schwedischen Familien, wir haben da auch so ein Haus und ich bin da auch so viel wie möglich. Aber das hatte ich schon mal überlegt und ich weiß das dann, aber meine Mutter war das, die dann irgendwann mal gesagt hat, auch zu meiner Schwester, oh Gott, ihr seid ja viel zu deutsch und direkt. Also das so dieses Berliner Schnauze und sagen, was man denkt, da meinte sie dann, und da habe ich drüber auch, das war jetzt nicht der Hinderungsgrund, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, man wird dann auch so ein Mischkulturling irgendwie. Also ich glaube, dieses Duzen, sich mit Hierarchie schwer tun und auch wollen, dass alle gleich sind, das ist ganz stark, aber gleichzeitig sage ich auch gerne mal so direkt, was ich denke, was sicherlich eher dann kulturell eher untypisch wäre. Oder weiß nicht, ob es Deutsch oder irgendwas, wo ich dann manchmal denke, in Schweden kommt das nicht so gut.
Ja, klar, das verstehe ich. Und wenn man an die Diskussion schaut, weil du gerade gesagt hast, alles sind gleich, kommt bei mir gleich Assoziation an diese Debatte in Deutschland, ja, wir müssen, das ist doch nicht Leistung, ne? Es sind eben alle, jeder muss mehr bringen und mehr leisten. Und dass das oft im Gegensatz steht, das ist bei Schweden doch trotzdem erfolgreich, obwohl sie quasi gleich machen.
Ja, wobei das natürlich in Schweden auch, das ist so eine alte Tradition, das ist ja heute auch anders, ne? Aber also ich glaube, dieser Grundgedanke, zu sagen, ich brauche, also das ist ja letztendlich auch gesellschaftlich, ich habe lieber eine große Mittelschicht, wo es allen halbwegs gut geht, als zu große Ausschläge an den Rändern. Dieser Grundgedanke ist ja, finde ich, sehr wichtig und sehr richtig. Und auch diese das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, dass ich einfach, wenn ich an einem Tisch sitze bei der Arbeit, dass es, mir ist es egal, ob jetzt jemand Praktikantin, Assistentin, Abteilungsleitung, irgendwie, also dieses, jeder kann sich einbringen und ist ein wertvoller Bestandteil. Das finde ich, ist eher so das, was ich auch im Arbeitsalltag ganz wichtig finde.
Absolut. Weil du schaffst ja mit ja mehr Raum für die guten Ideen. Die kommen ja nicht immer von ihrer höchsten Position.
Ja, genau. Also dieses, es lässt auch Raum für Innovation. Und ja, also das ist sicherlich was sehr Prägendes.
Ja. Gibt es andere Dinge, die wir aus schwedischen Keksen lernen können?
Schwedischen Keksen? Ich weiß aber nicht, ob das zusammenpasst. Aber es ist sicherlich auch so diese, aber das ist eher für mich, glaube ich, persönlich, es hat viel mit Freiheit zu tun. Also vielleicht die Freiheit, so dieses in der Natur zu sein, die Freiheit, also so eine gewisse Grundfreiheit, aber das ist eher mit Natur zu assoziieren, als jetzt mit Schweden per se. Also ich assoziiere da sicherlich ganz viel aus meiner Geschichte mit und deswegen sind dann auch so, können so schwedische Gebäckteile, kann dann in mir so große, nicht Emotionen, aber wirken.
Ja, und ist es das, wo du auftankst in der Natur? Ist das so dein Gegenpol?
Ich bin eigentlich totaler Stadtmensch, richtige Berlinerin, aber irgendwie brauche ich das ja. Und das ist für mich natürlich auch so Sommer, viel Zeit mit meinen Kindern auch und der Familie. Das ist was extrem Wichtiges und auch so mit meinem sozialen Umfeld. Dann kommen auch Freunde vorbei und das ist für mich einfach auch ein ganz wichtiger, auch ein Gegenpol zu dem beruflichen Teil.
Klar. Und die Freiheit ist ja, finde ich, jetzt von außen drauf geguckt, auch so, dass du dir aus den Kulturen raussuchen kannst, was dir am besten gefällt. Das ist doch cool, oder?
Super eigentlich, stimmt.
Ganz frei rauspicken, was an den Schwedischen, was an den Deutschen nämlich.
Nämlich die deutschen Vanillekipferl nehme ich dann an Weihnachten.
Die sind auch lecker.
Dann gucke ich, wofür die dann stehen. Für die Direktheit. Für die Klarheit.
Was ja auch nicht schlecht ist. Und die Kombi ist vielleicht ganz gut.
Ja, genau.
Wunderbar. Liebe Anna, herzlichen Dank. Ich fand das Gespräch sehr, sehr inspirierend.
Danke dir, liebe Andrea. Hat mich sehr gefreut. Danke, danke.
Das war die 55. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Alexander Mayer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.